Wie oft hast du schon Code geschrieben, der schwer zu ändern, schwer zu erweitern oder zu testen war, weil er von anderen Objekten abhängig war? Wie oft hast du dir gewünscht, dass deine Objekte einfach auszutauschen und zu konfigurieren sind, ohne deinen ganzen Code zu ändern? Wenn du diese Fragen mit Ja beantwortet hast, dann ist diese Folge etwas für dich. Und damit herzlich willkommen zu Folge 75 des To-Do Developer Podcasts. Hi Robin Manuel, wie geht's dir?
Hi Malte, grüß dich. Wir haben hier schon wieder kleine technische Herausforderungen, aber das schneiden wir alles raus, also ich kriege davon nichts mit. Und ihr habt uns gerade ein bisschen fröhlicher Version hier vor den Mikrofonen.
Ja, die Stimmung ist gut, trotz trübem Herbstwetter, weil wir zum einen wieder einen Wunsch eines Hörers aufgreifen können, mal wieder über ein technisches Thema zu sprechen. Wir tauschen uns heute über Dependency Injection aus. Und zum anderen freuen wir uns darüber, dass auch wieder Kaffee-Einladungen eingetrudelt sind. Und zwar haben wir 2 Kaffee von Julia und 5 Kaffee von Daniel bekommen. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht ein kleiner Rückblick bzw. ein Feedback, was wir von euch bekommen haben. Robin Manuel, wir haben eine E-Mail bekommen von Claudia.
Ja, wir haben ganz viele E-Mails bekommen tatsächlich. Wir haben ja letzte Folge über unseren Werdegang gesprochen und einfach ein bisschen mal erzählt, so was Malte und ich für Stationen auf unserem Lebenslauf schon durchlebt haben. Und da kamen super viele Reaktionen drauf und wir haben auch ganz, ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die ganz verschiedenste Werdegänge irgendwie durchlebt haben und jetzt trotzdem alle irgendwie gemeinsam in der IT mit uns hier arbeiten und leben. Und das hat uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir da auch so viele persönliche Geschichten von euch zu hören bekommen durften. Und eine, die hat uns ganz besonders berührt, die kam von Claudia, die wirklich einen sehr ungewöhnlichen Werdegang gegangen ist und jetzt aber auch ja, als Zuhörerin und Softwareentwicklerin mit uns unterwegs ist auf dieser Reise. Und die Geschichte würde ich gerne einmal kurz vorlesen. Wir haben ein bisschen mit ihr hin und her geschrieben, ob das in Ordnung ist. Und Claudia hat geschrieben, dass sie eine etwas komplizierte Laufbahn, hat sie es genannt, hingelegt hat. Also sie wusste lange nicht, was sie werden wollte, hat dann in der 12. Klasse im zweiten Halbjahr, das war 1987, damals dann das Wahlfach Informatik belegt und war dann irgendwie total begeistert vom Programmieren und schreibt dann, dass sie dann eine Ausbildung zur Datenverarbeitungskauffrau mit COBOL gemacht hat und danach
Informatik-Pionierin, ne? Also
ja, tatsächlich, ne? Und eigentlich auch COBOL ist ja, gibt, glaube ich, wenig neue Projekte noch damit, aber war damals ganz groß im Rennen, gerade so bei Großrechnern, Banken, Versicherungen und so weiter und wird auch heute noch dort händeringend gesucht. Schreibt weiter, dass sie dann bis 1997 in der IT gearbeitet hat und dann eine Schwangerschaft und eine Selbstständigkeit mit einer Webentwicklungsfirma hinter sich hat, die leider mit der IT-Blase dann wohl auch geplatzt ist und nicht funktioniert hat. Aber dafür konnte sie sich wenigstens HTML, CSS und PHP beibringen und konnte dann, und das hat mich irgendwie sehr überrascht bei dieser Nachricht, konnte dann keine Stelle mehr in der IT finden. Und hat wohl ganz viele Absagen bekommen mit dem Thema, sie sei zu alt fürs Team. Und sie war zu dem Zeitpunkt irgendwie 36 Jahre alt. Und das also halte ich für ganz, ganz groben Quatsch, dass man mit 36 Jahren für irgendein Team zu alt ist. Ich würde mich eher freuen, weil das ja wahrscheinlich darauf hinweist, dass da sich jemand etwas Seniorigeres bewirbt, der auch ein bisschen Erfahrung mitbringt. Also fand ich so mit den verwirrendsten Teil. Jetzt kommt so ein bisschen eine härtere Phase dann für sie, also nach einer Scheidung, einem Zusammenbruch mit Depressionen und auch 2 Klinikaufenthalten, hat sie dann Mitte August wieder neu gestartet. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass sie auch sehr viel Kraft gefunden hat, dann wieder neu zu starten. Und dann innerhalb von 3 Monaten in Teilzeit quasi Bootcamps entdeckt und dort einfach die Möglichkeit zu haben, auch wieder in neue IT-Themen und Programmierfähigkeiten einzusteigen und hat da halt sehr viele Dinge gelernt, die sie noch nicht wusste und hat dann im Januar diesen Jahres quasi über auch diese Bootcamps eine Teilzeitstelle gefunden und dort arbeitet sie jetzt wieder mit 54 in ihrem Traumberuf als Softwareentwicklerin. Also gar nicht typisch, auch mit einigen Tiefen und auch sehr viel Kraft, sich da wieder rauszukämpfen. Also dafür erstmal ganz großen Respekt und herzlichen Glückwunsch. Aber fand ich ja halt auch super spannend, auch solche Wege von euch im Prinzip zu hören und zu lesen, wo vielleicht die Laufbahn nicht so geradlinig waren, wie das bei uns beiden ja, glaube ich, war. Also wir haben ja letzte Folge dann doch erzählt, dass wir relativ früh wussten, dass wir in der Informatik unterwegs sein wollen und dann auch ganz recht geradlinige Lebensläufe, glaube ich, beide gehabt. Und das hat auch wieder gezeigt, dass es nicht immer so geradlinig ist und dass es aber auch ganz viele Möglichkeiten, also auch unkonventionellere Möglichkeiten, wie zum Beispiel solche Bootcamps gibt, sich da wieder einzufinden und jetzt auch quasi, wenn sie schreibt, dass es ihr Traumberuf ist, das ist natürlich schon große, ja, was ganz wenige Menschen, glaube ich, in ihrem Leben finden, in einem Traumberuf zu arbeiten.
Von daher vielen Dank für das Feedback und auch wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt, immer gerne per E-Mail. Sagt uns gerne dazu, ob wir darüber sprechen dürfen oder nicht. Mit Claudia haben wir das entsprechend abgestimmt, aber wir würden uns auch freuen, von euch natürlich weiterhin Feedback zu bekommen. Wie schaffen wir jetzt den Bogen auf unser eigenes Thema, von diesem eher emotionalen Thema auf ein technisches Thema, was wir dieses Mal haben? Und ich glaube, ein guter Übergang ist hier, sich damit auseinanderzusetzen, wie kommt man halt aus so einer Technologie wie COBOL in moderne Entwicklungstechnologien und was sind so Dinge, die man sich dann aneignen muss. Und dazu gehören natürlich auch Entwurfsmuster, die man gerade zum Beispiel in objektorientierten Programmierungssprachen umsetzen muss, um halt Software zu entwickeln, die halt gut wartbar, gut testbar ist und die entsprechend sich für große Projekte eignet. Und da sind wir in den letzten Jahren immer wieder über das Thema Dependency Injection gestolpert, vom eigenen Einsatz, aber auch in vielen Gesprächen. Es kommt immer wieder hoch und ist auch immer wieder ein Thema, was durchaus etwas ist, was eigentlich tagtäglich von ganz vielen eingesetzt wird. Aber immer, wenn der Begriff hochkommt, dann kämpft man ein bisschen damit, das einfach auch logisch zu erklären. Deswegen haben wir gedacht, wir gehen da ein bisschen strukturiert durch und versuchen, das Thema ein bisschen einzuführen, um auch denen, die gerade jetzt mit der objektorientierten Programmierung einsteigen oder schon länger damit arbeiten, aber noch nicht mit solchen Entwurfsmustern arbeiten, einfach einen Einstieg zu geben. Was verbirgt sich einfach hinter diesem fancy Begriff? Weil letzten Endes ist das Prinzip dahinter relativ einfach nachzuvollziehen, wenn man einmal strukturiert durchgeht und hilft uns letzten Endes, wenn wir es verstanden haben, unsere Software letzten Endes wartbarer zu machen, einfacher testbar zu machen und auch einfacher erweiterbar zu machen. Und von daher legen wir vielleicht los damit, was bedeutet letzten Endes auch der Wortbegriff Dependency Injection?
Ja, können wir ja mal versuchen, so ein bisschen zu definieren. Also ich glaube, geprägt hat das Wort Martin Fowler im Jahr 2004. Da hat er zumindest einen längeren Blogpost darüber geschrieben, den wir auch mal unten verlinken. Martin Fowler, das sollte vielen in der Industrie ein Begriff sein, hat ganz bedeutende Bücher wie Clean Code und Clean Architecture und sowas geschrieben. Man ist auch sehr öffentlichkeitswirksam unterwegs, schreibt sehr viele Blogposts, schreibt wirklich auch guten Content zu allen möglichen Fragen der Softwareentwicklung. Und der hat das erste Mal, glaube ich, 2004 oder so, wirklich in diese Worte Dependency Injection und auch in ein zweites Wort, was da ganz wichtig ist, in Inversion of Control gepackt und damit diese Worte geprägt. Die gehören zwangsläufig zusammen, also Dependency Injection und Inversion of Control. Wir gehen gleich nochmal darauf ein, was genau das ist. Die gehören zwangsläufig zusammen. Man sagt aber mittlerweile eigentlich fast nur noch Dependency Injection, weil es eben so zusammengehört. Was ist es? Es gibt jede Menge Prinzipien in der Softwareentwicklung, die Code sauberer, wartbarer machen. Also das Solid-Prinzip zum Beispiel ist vielleicht einigen ein Begriff. Und da kommt drin vor, dass einzelne Klassen in der objektorientierten Programmierung eine Single Responsibility verfolgen. Das heißt, einen einzelnen Zweck haben. Das bedeutet, wenn meine Anwendung irgendwann so komplex wird, dass ich eben in ganz viele verschiedene Bereiche, in Bereichen Code unterteilen muss, dann sollte ich das in verschiedenen Klassen unterteilen. Ganz klassisches Beispiel, ich habe einen Service, also eine Klasse, die Business-Logik enthält, die mit Daten irgendwie die Daten verarbeitet. Und die sollte vielleicht nicht direkt mit meiner Datenbank kommunizieren, sondern für die Kommunikation meiner Datenbank baue ich eine weitere Klasse, man nennt das auch oft ein Repository-Pattern, baue also eine Klasse, die dann für mich weiß, ah, okay, meine Datenbank ist zum Beispiel MongoDB und die benutzt dann die MongoDB-SDK, um mit der Datenbank zu kommunizieren. Und in der Realität sieht das dann so aus, dass mein Service, der diese Business-Logik enthält, eine Abhängigkeit auf mein Datenbank-Repository-Klasse hat und einfach sagt, pass auf, wenn immer ich Daten brauche, rede ich nicht direkt mit der Datenbank, sondern dann brauche ich eine Instanz von diesem Datenbank-Repository und da in dieser Instanz wird es dann Funktionen geben wie, gib mir alle Elemente, füge ein neues Element hinzu, lösche ein Element, bearbeite und update ein Element und so weiter. Und der erste intuitivste Teil, den auch viele juniorige Entwickler machen, die das erste Mal tun, die erste Mal von diesen Clean-Code-Prinzipien lesen und lernen, würde ich sagen, ist der erste intuitive Schritt zu sagen, okay, das heißt, wenn ich jetzt diese Service-Klasse, die meine Business-Logik hat, habe, dann gehe ich da einfach hin und als allererstes im Constructor, bevor ich hier überhaupt irgendwas anderes mache, instanziere ich jetzt erstmal eine neue Instanz von dieser Repository-Klasse. Heißt, im Code sieht das wahrscheinlich aus, sowas wie Database equals new Database Repository und speichere mir die dann in einer privaten Variable weg, sodass ich in meinen Funktionen, wo ich Daten verarbeiten kann, eben auf diese eigene Instanz meiner Repository-Klasse zugreifen kann. Das ist so ein bisschen der Standardweg, der den meisten Leuten erstmal in den Sinn kommt. Und was Dependency Injection und Inversion of Control jetzt sagt, ist, nein, mach das nicht so. Was du willst nicht, dass deine Service-Klasse, die ja eine Abhängigkeit auf diese Repository-Klasse hat, selber eine Instanz von diesem Datenbank-Repository erstellt, sondern du willst, dass die Instanz des Datenbank-Repositories, die diese Service-Klasse verwenden soll, von außen hereingegeben wird. Im Idealfall, also es gibt da verschiedene Funktionen, aber die geläufigste ist eigentlich als Parameter im Constructor. Das heißt, wenn immer ich eine neue Instanz von meiner Service-Klasse erstellen muss, muss ich quasi im Constructor auch mitgeben, schon die bereits im Voraus erstellte Instanz von all ihren Dependencies. Und man nennt es deswegen Inversion of Control, weil die Service-Klasse, die die Business-Logik enthält, dann nicht mehr selber in Control ist, diese Dependency zu instanziieren, sondern eine bereits instanziierte Dependency, die sie bitte dann verwenden soll, von außen hereingegeben bekommt. Also das ist diese Inversion, dass sie nicht selber das macht, sondern dass es von außen jemand anders diese Dependency reingibt, üblicherweise über den Constructor, und die dann einfach verwendet werden kann.
Und du hast vorhin gesagt, einer der Gründe, warum wir das machen, ist dieses Single Responsibility Prinzip. Das heißt, eine Klasse soll nur eine Funktion haben und diese Funktion soll auch in sich geschlossen nutzbar sein. Großer Vorteil ist, wir können das dann auch unabhängig von anderen Komponenten testen. Und das ganze Thema Inversion of Control und Dependency Injection hilft uns natürlich dabei, das Ganze nicht nur in sich geschlossen zu halten, sondern auch bestimmte Dinge austauschbar und flexibel zu halten. Du hast gerade das Beispiel genannt, den Zugriff auf eine Datenbank. Aber was ist letzten Endes eine Datenbank? Es gibt unterschiedliche Datenbanktypen. Und wenn ich jetzt natürlich die Instanzierung dieser Datenbank direkt in meinem Service mache, dann bin ich natürlich festgelegt oder habe dort ganz viele Varianten in diesem Konstruktor, welche Art von Datenbankverbindung ich dort aufbauen möchte. Wenn ich jetzt natürlich das von außen reingebe, dann habe ich die Möglichkeit, hier auch unterschiedliche Varianten von Datenbankimplementierung zu, und deswegen Dependency Injection, zu injecten, hereinzugeben und damit diese Abhängigkeiten, die mein Service benötigt, nämlich den Zugriff auf die Datenbank, flexibel zu gestalten. Und ich kann damit zum einen die einzelnen Datenbank-Operationen individuell testen für jede vielleicht Datenbank-Variante, die ich habe, als auch meinen Service, den ich hier anbiete, diesen Repository-Service. Und dort kann ich dann entsprechend auch zum Beispiel eine gemockte Datenbank hinterlegen, um Dinge vielleicht auch testen zu können, wenn diese reale Datenbank mir in diesen Testcases gar nicht zur Verfügung steht. Und ein Prinzip, was in einer meiner Informatikvorlesungen in der Uni auch immer gepredigt wurde, ist das Prinzip der geringen Kopplung. Das heißt, wenn wir einzelne Komponenten entwickeln, egal ob es jetzt einzelne Services sind oder einzelne Klassen, sollten diese möglichst unabhängig voneinander nutzbar sein und sich gegenseitig verwenden, aber nicht unbedingt gegenseitig bedingen. Das heißt, ich kann sie auch unabhängig voneinander verwenden. Und wenn ich jetzt wirklich eine neue Instanz dieses Services erstelle, kann ich dort unterschiedliche Dinge injecten, um halt verschiedene Use Cases zu adressieren.
Genau, stell dir vor, ich möchte eine andere Datenbanktechnologie in Zukunft verwenden, also nicht MongoDB, sondern ich möchte jetzt irgendwie migrieren auf irgendwas anderes, dann würde es ja völlig ausreichen, nur dieses Datenbankrepository im Code anzupassen und der Service, der die Business-Logik erhält, kriegt im Idealfall davon überhaupt gar nichts mit, weil der ja ohnehin einfach nur vom Repository die Methoden, gib mir alle Elemente, füge ein neues Element hinzu, lösche ein Element und so weiter, verwendet. Aber das hat ja erstmal nichts mit Dependency Injection unbedingt zu tun. Das ist ja generell einfach solid und lose Kopplung und Clean Code. Und was Dependency Injection aber sagt, ist, das solltest du eh so machen und dann aber halt eben von außen eine Instanz reingeben.
Ja.
Und es gibt auch ganz viel Kritik daran, da kommen wir auch gleich nochmal zu, aber die Testbarkeit, die du gerade angesprochen hast, die ist für mich auch so der größte Punkt, warum ich das zum Beispiel in all meinen Projekten auch schon seit langer, langer Zeit immer so mache. Das, finde ich, schlägt für mich auch alle Kritikpunkte, die wir gleich nochmal besprechen, ist, dass diese große Testbarkeit, die dadurch reinkommt, dass ich auch eine, wie du gerade gesagt hast, eine Mock-Datenbank in den Test reingeben kann, wenn ich meine Business-Logik-Klasse teste und gar nicht wirklich gegen eine Datenbank kommuniziere, sondern einfach faken kann, was passieren soll, wenn diese Business-Logik jetzt einfach gib mir alle Elemente aufruft, dass ich das eben ganz isoliert testen kann, ist für mich auch einer der größten Benefits von Dependency Injection.
Ein Beispiel, einfach um das greifbarer zu machen, was ich gerne geben würde, was ich super gut fand in dem YouTube-Video zu Dependency Injection vom David Thielke, war eine Analogie zum Einkaufen. Das heißt, wenn ich einen Einkaufsservice baue, dann kann ich diesem Service sagen, was soll der Service letzten Endes für Produkte beschaffen. Und am Ende möchte ich aber völlig flexibel sein in dem, wo letzten Endes dieser Einkauf stattfindet. Das heißt, wenn ich dir sage, bitte kauf mir eine Cola, dann möchte ich nicht, dass du immer in den gleichen Laden läufst, sondern du sollst frei entscheiden, welcher Laden ist derjenige, der gerade bei dir am nächsten ist. Weil sobald ich das hardcode in diese Einkaufsklasse, zum Beispiel kaufe Cola bei Lidl, dann musst du immer nach Lidl gehen, auch wenn der nächste Supermarkt ein Netto oder ein Aldi ist. Und wenn ich jetzt eine Klasse baue, wo ich diese Abhängigkeit, nämlich wo letzten Endes der Einkauf stattfindet, injecten kann, dann kann ich je nach Szenario, wo wir uns gerade befinden, dir den Auftrag geben, geh einkaufen. Und wenn du dann halt zufälligerweise einen Lidl zur Verfügung hast, kann ich dann den Lidl-Service injecten. Und wenn du in der Nähe vom Aldi bist, kann ich den Aldi-Service injecten. Das heißt, ich kann dann wirklich sehr flexibel auch auf verschiedene Laufzeitumgebungen reagieren und mich darauf entsprechend einstellen.
Und wenn ich es teste, kann ich eben irgendeinen Fake Supermarkt injecten, von dem ich genau weiß, wie er sich in diesem Test verhält, weil ich ja gar nicht testen will, ob der Supermarkt funktioniert, sondern ob dein Einkaufsservice funktioniert. Ne? Und das ist ja diese Testbarkeit. Aber man merkt schon, in den meisten Programmiersprachen läuft das aber dann darauf hinaus, dass man das, was auch immer da rein injected wird, gar nicht genau definiert, sondern dass das einfach eine Abstraktion von irgendwas ist. Also in der Java- und .NET-Welt heißt das Interface zum Beispiel. Ne? Also dass ich einfach sage, ich definiere, was eine Abhängigkeit können muss. Das ist ja eigentlich, ein Interface ist ja nichts anderes als so ein Vertrag, der definiert, was auch immer du mir da reingibst, muss eine Funktion haben, alle Elemente abholen, ein Element löschen, ein Element updaten, ein neues Element hinzufügen. Und wie du das implementierst, ob das jetzt wirklich gegen eine MongoDB geht, ob du das fakest, ob das gegen eine andere Datenbank geht, interessiert mich nicht. Alles, was wir vereinbart haben, ist, ich bekomme von dir irgendwas reininjected. Also eine Implementierung eines Interfaces, wenn man in diesen Sprachen bleibt, bekomme ich von dir rein injected. Und solange das diese Methoden anbietet, die ich erwarte, weiß meine Business-Logik gar nicht, was da jetzt wirklich passiert. Und um in diesem Supermarkt-Analogie zu bleiben, das heißt, ich definiere einmal, was kann ein Supermarkt? Also ich kann da ein Item aus dem Regal nehmen, ich kann ein bestimmtes Item suchen, also einen Apfel suchen, den ins Regal nehmen, ich kann den zur Kasse bringen, ich kann den bezahlen, dann habe ich den. Und diese Anforderungen erfüllen ja nahezu alle Supermärkte da draußen. Das heißt, ich kann in meine Business-Logik diese Elemente reingeben und wenn meine Business-Logik jetzt ist, einen Einkaufszettel umzuwandeln in tatsächliche Ware, also die, weiß ich nicht, Item für Item diesen Einkaufszettel durchzugehen und dann an den Supermarkt den Befehl zu schicken, wenn da ein Apfel draufsteht, einen Apfel zu nehmen, einen Apfel zu bezahlen und so weiter, dann ist das ja für meine Businesslogik völlig ausreichend. Und im Testen kann ich dann natürlich mal simulieren, wie es denn wäre, wenn kein Apfel zur Verfügung steht. Mhm. Oder wenn es nur Birnen gibt oder was weiß ich, ob man dann Alternativen programmiert. Deswegen abstrahiert man das in der Regel und häufig heißen diese Abstraktionen eben Interfaces.
Und du hast gesagt, Interfaces haben irgendwie den Vertrag, den zugrunde liegenden Service Contract oder Kontrakt, je nachdem, in welcher Sprache man sich da befindet, und definieren darüber, welche Funktionalitäten hier zur Verfügung stehen. Das bedeutet, wenn ich Dependency Injection mit einer Sprache implementiere, die diese Art von Interfaces unterstützt, egal ob es jetzt irgendwie Java, C-Sharp oder andere Sprachen sind, dann kann ich tatsächlich hingehen und mit den Basisfunktionalitäten dieser objektorientierten Programmiersprache Dependency Injection implementieren und tatsächlich in der Form implementieren, wie es ursprünglich mal gedacht war. Das heißt, ich gehe hin und definiere diese Verträge und kann dann bestimmte Klassen implementieren, die diesen Vertrag erfüllen und kann dann, egal ob ich jetzt den Service für die MongoDB oder den Service für die OracleDB habe, kann ich diesen dann injecten in meinen entsprechenden Dienst. Natürlich kann ich das manuell machen, aber viele, die sich heute damit beschäftigen, und ich glaube, wenn du jetzt hingehst und nach irgendwie Dependency Injection Programmiersprache X suchst online, wirst du die ersten 20 Ergebnisse bekommen mit irgendwelchen Frameworks und Toolkits, die du nutzen kannst, um in dieser Technologie Dependency Injection in Anführungsstrichen einfacher zu machen. Und ich glaube, das ist ein Thema, woran sich letzten Endes auch ein bisschen die Verwirrung rund um den Begriff ergibt, weil halt das die Sache zumindest für Einsteiger häufig eher komplexer als einfacher macht. Und natürlich da viel Abstraktion reinbringt in ein Prinzip, was an sich, wir haben es gerade beschrieben, super simpel ist.
Genau, denn Dependency Injection ist eigentlich nichts anderes, als über den Constructor diese Dependencies eben mit reinzugeben. Aber was ist denn jetzt, wenn meine Dependencies auch wieder Dependencies haben? Wenn zum Beispiel mein Datenbank-Repository eine Dependency hat auf das MongoDB-SDK. Und wenn das wiederum eine Dependency auf irgendwas anderes hat, dann können diese Dependency-Graphen sehr komplex werden. Und das bedeutet, ich möchte eigentlich gerade nur mal die Klasse mit meiner Business-Logik instanzieren, muss aber vorher 5, 6, vielleicht 15 verschiedene andere Klassen instanzieren, die sich dann, also nicht mal, erstmal zwei Klassen instanzieren, damit ich das MongoDB-SDK haben kann, wo ich diese beiden Klassen reingebe. Dann muss ich die Repository-Klasse instanzieren, wo ich dann das MongoDB-SDK reingeben kann und so weiter. Also das heißt, es kann sehr, 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 sehr komplex werden, diese großen Dependency-Graphen, gerade wenn ein Projekt sehr groß und umfänglich ist. Und um das Problem zu lösen, dass ich das halt nicht irgendwie jedes Mal mir da 1000 Gedanken machen muss, gibt es Frameworks, die eine automatische Dependency-Injection mit sogenannten Containern und Service-Locatern machen. Und was das ist, ist im Prinzip, ich habe eine große Registry, wo ich alle meine Klassen, die irgendwas mit Dependency Injection zu tun haben, also die entweder selber Dependency sind oder die Dependencies haben, an einer großen zentralen Stelle registriere und denen auch quasi sage, pass auf, das ist meine Klasse, das ist der Constructor, der verwendet werden soll, damit du da Dependencies reingeben kannst. Und dann bringen diese Frameworks einen Service Locator, so heißt das, mit, der dann quasi sagt, dem ich dann quasi sagen kann, hey, ich möchte jetzt bitte eine Instanz von meiner Einkaufsklasse haben oder von meinem Service, der eben meine Business-Logik hat, haben. Und was dann dieser Service Locator macht, ist, er schaut sich den Constructor an, weiß also, welche Dependencies ich brauche, schaut, ob die auch alle vorher irgendwo registriert waren in dieser Registry. Wenn ja, schaut es sich auch an, welche Dependencies diese brauchen und instanziert dann diese Kette einen Schritt nach dem anderen durch und gibt mir dann nachher einfach eine fertige Instanz von meiner Business-Logik-Klasse rein. Oder vielleicht sogar einen Singleton, wenn ich definiert habe, dass ich davon nur eine einzige Instanz global in meinem System haben möchte. Da gibt es mir halt diese Instanz wieder raus, wenn ich danach frage. Aber diese Frameworks nehmen mir einfach dann diese große Arbeit ab, dass ich dass ich nicht diese Dependency Chain jedes Mal manuell wieder auflösen muss, sondern dass ich einfach quasi einmal alles registriere, sage, was sind die zu verwendenden Constructor, und dann kann ich eben diese Frameworks einfach fragen nach, hey, gib mir doch mal bitte eine Instanz von meiner sowieso Klasse, und unter der Voraussetzung, dass ich alle Dependencies und deren Dependencies und deren Dependencies registriert habe in dieser Registry, in diesem Container, das macht man üblicherweise, wenn die App startet, unter der Voraussetzung, dass da eben alles registriert ist, bekomme ich dann auch eine fertig richtig instanziierte Instanz und kann dadurch natürlich auch steuern, wenn ich jetzt morgen die Datenbanktechnologie wechsle, könnte ich einfach eine andere Datenbanktechnologie in dieser Registry registrieren und trotzdem würde alles weiterhin aufgelöst werden.
Die Frage ist jetzt, brauche ich solche Frameworks oder kann ich letzten Endes das Ganze auch händisch implementieren? Und ich glaube, es ist wie bei allen Abstraktionen die Frage, wie groß und komplex ist meine Anwendung? Lohnt es sich, dass ich mich in so eine Technologie, eine zusätzliche Technologie, eine zusätzliche Abstraktion einarbeite, um dann letzten Endes in der Entwicklung und in der Wartung Komplexität rauszunehmen, aber am Anfang muss ich mich in diese neue Technologie reinarbeiten. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass bestimmte Technologien wie .NET Core halt das Prinzip von Dependency Injection schon out of the box mitbringen. Das heißt, viele Dinge funktionieren da schon built-in. Aber die Frage ist, an welchem Punkt sollte ich mir jetzt darüber Gedanken machen, solche Abstraktionen einzusetzen und mein Projekt darum zu ergänzen?
Ich würde erstmal ohne anfangen. Wie immer, also ich persönlich verfolge eigentlich immer gerne die Strategie, dass so ein Framework erst dann holen sollte, wenn ich das Problem habe, was es löst. Wenn ich einen sehr simple Dependency-Graphen habe, brauche ich das in der Regel nicht. Und das ist auch eigentlich so, also die Hauptkritik, also es gibt sehr, sehr viel Kritik an diesen Frameworks. Die meiste Kritik richtet sich aber eigentlich immer gegen diese Container und Service Locator. Wenn man Kritik an Dependency Injection und an Inversion of Control hört, ist eigentlich fast immer ein Framework gemeint. Ich glaube, es steht außer Frage, dass man Dependency Injection macht. Ob ich das aber mit so einem Framework mache, das hängt halt wahrscheinlich daran, wie komplex meine Dependency Chain ist. Und viele sagen auch, eine zu komplexe Dependency Chain ist schon ein Anti-Pattern, bedeutet schon schlechte Kapselung und werfen diesen Frameworks natürlich vor, dass sie gerade unerfahrenen Entwicklerinnen und Entwicklern genau das fördern, indem ich einfach sage, es ist total egal, wie komplex deine Dependency Chain wird, registriere einfach alles einmal an diesem Container und dann kannst du einfach deinen Service rausnehmen, der wird dann schon richtig zusammengebaut. Und das bedeutet manchmal vielleicht, dass man sich ein, zwei Gedanken zu wenig macht, zumindest in der Perspektive von den Kritikern davon, und die dann einfach sagen, ja, vielleicht solltest du auch mal schauen, warum dein Dependency-Graph denn so verdammt komplex ist, dass du dieses Framework brauchst. Vielleicht ist das aber auch schon ein Fehler und eine Komplexität, die du verstecken kannst mit diesen Frameworks, die aber trotzdem Code-Smell ist, die aber trotzdem vielleicht eine Wartbarkeit irgendwie nicht ganz, also nicht wirklich fördert. Weil du eben diese Frameworks einfach diese Magic für dich machen.
Und ich glaube, gerade wenn man in eine Technologie neu einsteigt, ist es immer sinnvoll, möglichst viel auch selber zu implementieren von diesen Patterns und sich da nicht auf zu viel Magie zu verlassen, weil das natürlich einiges wegabstrahiert, was es einem dann letzten Endes nicht ermöglicht, wirklich auch den Mehrwert eines bestimmten Entwurfsmusters auch zu erlernen und auch auszunutzen. Ja. Und ein Punkt gerade bei Dependency Injection ist natürlich, dass wir höchst testbare Komponenten bauen wollen. Und wenn wir da natürlich über solche Frameworks arbeiten, machen wir uns das Testen auch wieder schwieriger. Das bedeutet, ich muss dann auch das berücksichtigen, wenn ich dann solche Technologien einsetze.
Total, das ist ein richtig guter Punkt. Weil es ist einfach super schwierig, diese Frameworks zu testen. Es ist eigentlich fast nicht möglich, schon möglich, aber einfach ja, nicht ganz trivial und auch nicht immer, wird auch nicht immer gemacht, dass ich eben dieses Framework, diesen Locator wirklich selber teste. Und das ist ja eigentlich auch die Idee von einem Framework, dass ich das nicht noch testen muss. Aber eigentlich muss ich testen, ob ich denn da alle Dependencies richtig registriert habe. Und ich muss eigentlich auch testen, ob der richtige Constructor verwendet wird beim Zusammenbauen dieser Dependencies und sowas. Und das ist auch einer der großen Kritikpunkte, dass das alles wegfällt. Denn das ist auch problematisch und das ist mir auch schon passiert. Ein großes Problem von diesen Service-Locatern ist, dass fehlende Registrierungen daran oft erst zur Runtime auffallen. Also das ist, ne, der, wenn ich das kompiliere, sieht das alles gut aus. Und in dem Moment, wo mein Code das erste Mal so eine Klasse zusammenbauen möchte über einen Service-Locator und dann aber die eine, irgendeine Dependency oder eine Sub-Dependency oder eine Sub-Sub-Dependency nicht registriert ist, knallt das, gibt mir eine Exception und mein ganzes Programm stürzt ab. Und wenn ich halt selber diese Dependency-Chain immer zusammenbauen muss, dann kann ich natürlich im Konstruktor sicherstellen, dass das alles da ist, weil ich ja diese Variablen selber natürlich definiere, wohingegen ich mich darauf verlassen muss, dass das auch richtig registriert wurde, denn es fällt erst zur Runtime auf. Es fällt auch üblicherweise nicht in Unit- oder Integration-Tests auf, sondern wirklich erst, wenn das Ding geschartet ist, weil ich bei Unit- und Integration-Tests ja das ohnehin vielleicht sogar ohne Locator mache, weil ich mir die Mocks selber reingeben möchte. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man im Hintergrund haben sollte. Wie teste ich das? Wie stelle ich denn sicher, dass sich alle meine Services auch richtig instanziieren lassen?
Ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, und du hast es vorhin schon erwähnt, Dependency und Inversion of Control sind Dinge, die man tun sollte. Man kann einfacher testen, von daher auf jeden Fall anschauen und machen, wenn man es noch nicht tut. Aber bei den Frameworks sollte man schauen, hilft es mir wirklich? Also hilft es mir, die Komplexität zu reduzieren oder erzeuge ich dadurch einfach durch die Abstraktion mehr Aufwand für mich? Und ich glaube, das muss man individuell nach jedem Projekt, für jedes Projekt selber entscheiden. Und ich fand eigentlich gerade das, was du gesagt hattest, sehr gut. Erstmal ohne zu starten und an dem Punkt, wo man eine Herausforderung erreicht und sagt, jetzt habe ich ein Problem, was ich so nicht so einfach lösen kann, sich anzuschauen, ist dann so eine Technologie, so ein Framework das Richtige. Finde ich super spannend und hat mir auf jeden Fall jetzt auch noch mal ein bisschen geholfen, das Thema einfach noch mal zu reflektieren, weil mittlerweile ist es in vielen Technologien einfach irgendwie auch schon wegabstrahiert oder ist es irgendwie so zum Standardpfad geworden, den man so mitlernt, wenn man in eine Technologie einsteigt und sich das einfach noch mal so bewusst vor Augen zu führen, so wie man es vielleicht tut, wenn man zum ersten Mal so eine neue objektorientierte Programmiersprache kennenlernt. Fand ich in dem Fall sehr hilfreich. Und da würde uns natürlich auch interessieren, ist das für euch spannend? Wollt ihr auch weitere Folgen haben zu dem Thema Architektur, Patterns, Entwicklungsmuster? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst einen Kommentar. Geht auf Spotify, relativ einfach. Lasst uns wissen, welches Thema interessiert euch? Sollen wir mehr über solche Themen sprechen? Oder ist das etwas, was ihr ohnehin schon jeden Tag einsetzt und das war jetzt für euch super langweilig? Interessiert uns einfach.
Genau, und generell immer dann denken, so Debatten um so Frameworks, die werden sehr emotional geführt und da gibt es auch alle möglichen Artikel und Videos, gerade aus Miguel de Casa, der großer Verfechter davon, dass das alles, dass der Teufel das gemacht hat. Ich glaube, da ist schon relativ klar, Dependency Injection an sich und IOC sind absolute No-Brainer, allein schon wegen der Testbarkeit, hatte ich ja eingangs erwähnt, und Debatte um so Frameworks, das muss man sich, glaube ich, selber angucken. Ich gehe gerne so mit dem Punkt, okay, also ne, wenn es zu viel Magic ist, ist das für mich schwierig, denn Magic ist cool, wenn sie funktioniert und ist die absolute Hölle, wenn sie nicht funktioniert. Und Magic macht es auch hart, Bugs zu finden und irgendwelche Dinge zu maintainen. Wenn man das Gefühl hat, dass man das gut kontrolliert, kann man das einsetzen, ist aber auch was man neuen Entwicklern und Entwicklerinnen im Team dann natürlich auch beibringen muss, wenn man so ein Framework verwendet. Aber generell mal ohne starten und dann einfach schauen, aber generell halb so wild. Die Debatte wird wie immer in der IT sehr emotional geführt, sehr religiös. Steht da irgendwo in den heiligen Schriften von Spring Boot und von ASP.NET, dass man das verwenden muss. Einfach erstmal vielleicht einen eigenen Blick drauf entwickeln.
Sehr cool. Und wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, lasst uns gerne eine Bewertung da. Könnt ihr auf Spotify oder Apple Podcasts machen. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über alle, die uns, wie vorhin schon genannt, auf einen Kaffee einladen. Das ist etwas, wo wir uns immer extrem freuen. Falls ihr lieber uns anders was Gutes tun wollt, schaut mal in unseren Shop rein. Da gibt es auch unsere Kaffeetassen. Findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung.
Dann bleibt uns nicht viel übrig, als zu sagen, heute ist mal der Wurm drin, dann bleibt uns nicht viel übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine gute Zeit, genießt die nächsten 2 Wochen, denn der To-Do-Cast erscheint alle 2 Wochen jeden Montag. Bis dahin, viel Spaß mit Dependency Injection, schreibt viel Code und habt eine gute Zeit.
Bis dahin.